Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Mayer. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett.
Ich habe es im Podcast schon immer wieder erwähnt. Ich bin großer Fan vom Doula-Kollektiv Women's Nature Vienna. Das ist ehrlich gesagt einer meiner absoluten Wohlfühlorte hier in Wien. Und für alle Frauen, die in Wien wohnen, habe ich einen Rabattcode. Ihr bekommt 10 € Rabatt auf eure erste Bestellung beim Women's Nature mit dem Code Thea10. Das Women's Nature liefert Wochenbettboxen mit frisch zubereiteten, gesunden, nährenden, stärkenden Speisen direkt zu euch nach Hause. Und für alle, die vielleicht gerade gar nicht im Wochenbett sind, diese Boxen kann man natürlich auch in anderen Phasen des Lebens bestellen, wenn man nicht gerade im Wochenbett ist. Zum Beispiel im stressigen Alltag mit Kindern, wenn man vielleicht mal alleine ist und der Partner oder die Partnerin nicht da ist. Oder zu Beginn des Zyklus, wenn man eher nach innen gehen möchte und keine Zeit und keine Lust hat zu kochen. Also der Lieferservice vom Women's Nature, wunderbar für Frauen in allen Lebensphasen. Mit dem Code THEA10 gibt es 10 € Rabatt auf die erste Bestellung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Ich habe Neuigkeiten für diejenigen, die es bei Instagram noch nicht mitbekommen haben. Vor gut 2 Wochen ist mein 2. Sohn gesund zur Welt gekommen. Wir hatten die Geburt, die wir uns gewünscht hatten, eine vaginale Geburt nach Kaiserschnitt, und es lief alles gut. Viele haben mich schon gefragt, wann ich dann meine Geburtsgeschichte teilen werde. Das wird, glaube ich, noch eine Weile dauern, weil ich einfach noch ein bisschen brauche, um die Geburt und auch die Schwangerschaft für mich selber zu verarbeiten. Aber wenn ich dann soweit bin, werde ich natürlich die Geburtsgeschichte auch teilen. Wir genießen gerade noch unser Wochenbett zusammen, aber trotzdem wird es jetzt wieder regelmäßig Podcast-Folgen geben. Ich habe schon ganz viele aufgenommen und werde jetzt wieder wöchentlich eine Folge veröffentlichen. Mein heutiger Gast ist Sandra, die eine sehr aufregende Schwangerschaft hatte, weil sowohl beim Ersttrimester-Screening als auch später beim Organscreening immer wieder Auffälligkeiten gefunden wurden, aber die Ärzte immer nicht genau sagen konnten, welche Konsequenzen das jetzt für das Baby hat. Sandra hatte dann eine sehr lange Latenzphase. Ihr Kind Carla kam dann letztendlich per Saugglocke oder mit Hilfe von einer Saugglocke zur Welt. Und anschließend erzählt Sandra auch noch ein bisschen von ihren Stillproblemen, die sie anfänglich hatte, und dem sogenannten Triple Feeding, wo sie gestillt hat, gepumpt hat und zugefüttert hat. Ich wünsche viel Freude mit der heutigen Folge.
Hallo und herzlich willkommen, Sandra. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst.
Hallo.
Magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus?
Ja, also ich bin die Sandra, ich bin 38 Jahre alt. Ich habe vor 3 Monaten meine Tochter Carla bekommen. Wir wohnen hier in Wien im 17. Bezirk. Ich wohne hier mit meinem Lebensgefährten und unserem Hund, dem Loki. Und ja, beruflich arbeite ich in einer Pharmafirma, bin dort in der Prozessentwicklung und mache eben jetzt gerade meine Dissertation dort.
Spannend. Bevor wir mit der Schwangerschaft und Geburt von Carla anfangen, was weißt du über deine eigene Geburt? Was sind da so die Geschichten, die deine Eltern oder deine Mutter dir erzählt haben?
Ja, das ist eigentlich nicht so schön, weil für mich ist das so eine richtige Horrorgeschichte, und das weiß ich eigentlich schon relativ lange. Meine Mutter hatte für sie wirklich eine schreckliche Geburt. Ich würde jetzt so dieses typische Trauma vielleicht nicht nennen. Ich weiß es nicht, ob man es so nennen kann. Sie war damals erst 21, also ja, extrem jung, und sie war dort quasi die ganze Zeit alleine. Also sie erzählt immer, mein Vater hat sie dorthin gebracht und sie war dann ganz alleine dort. Und sie hatte halt große Schmerzen, und die Geburt selbst war dann, so wie sie es erzählt, mit relativ viel Blutverlust. verbunden und sie musste dann Blutkonserven bekommen und hatte dann auch relativ starke Geburtsverletzungen und somit war für sie klar, dass sie nicht mehr als ein Kind haben wollte und weil eben die Geburt so dramatisch und unschön verlaufen ist. Deswegen war das für mich nicht so, ja, nicht so schön zu wissen, dass es so sein kann.
Ja, und ist es tatsächlich so, dass du keine Geschwister hast?
Das
Okay.
ist tatsächlich so, ja.
Ja. Wow. Gut, dann bin ich gespannt, wie deine oder wie die Geburt von Carla verlaufen ist. Schwangerschaft von Carla, war die geplant oder war das eine Überraschung?
Ja, ich glaube, das sagen viele. Es war wirklich so eine geplante Überraschung. Natürlich, also Johannes wollte dann immer, also eigentlich von Anfang an, seitdem wir uns kennen, wollte er Kinder. Und Kinder kamen bei mir in der Lebensplanung nie vor. Und irgendwann, wir hatten dann den Hund bekommen und habe dann irgendwie gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen doch der Kinderersatz sein kann. Und weil ich mir immer total unsicher war, ob es wirklich zu mir passt oder nicht und ob ich das schaffe. Und dann eines Tages, ja, okay, dann lassen wir es einfach drauf ankommen und hatten dann eigentlich beschlossen, dass wir vielleicht doch noch ein Jahr warten sollten, weil es dann einfach besser passen würde. Aber es gibt halt nie den richtigen Zeitpunkt. Und wie wir das eigentlich beschlossen hatten, war es dann eigentlich schon zu spät. Und habe dann eben erfahren oder gemerkt, dass da irgendwas nicht so passt. Und ja, und dann habe ich eben erfahren, dass ich schwanger bin.
Hast du einen Test zu Hause gemacht oder ja,
Ja,
wie hast du herausgefunden?
tatsächlich. Also ich bin in der Früh in die Arbeit gefahren und dachte mir schon in der U-Bahn, mir ist schon wieder so komisch flau im Magen und habe dann sogar noch Johannes geschrieben, du, irgendwas passt nicht. Und er meinte, ja, geh zur Hausärztin und lass dir das anschauen. Und schau dann zu Hause auf meinen Kalender und bin tatsächlich 3 Tage zu spät. Und das war dann, also zu dem Zeitpunkt bei mir relativ ungewöhnlich, weil wie auch immer, ich hatte einen relativ regelmäßigen Zyklus und bin dann, ja, ich musste noch irgendwas besorgen und bin dann nach Hause und ich wusste, ich hatte noch einen Schwangerschaftstest zu Hause, bin ins Bad gelaufen, bin dann auf die Toilette und ja.
Der war
Er war
sofort
dann
positiv.
instant positiv, ja.
Okay. Und hast du dann gewartet, bis Johannes nach Hause kommt, oder hast du ihm gleich ein Bild vom Schwangerschaftstest geschickt?
Der war witzigerweise zu Hause. Er hat dann meinen Aufschrei gehört, und wusste dann eigentlich nicht, was los ist, weil ich, wie gesagt, er hat nicht gewusst, dass ich mir einen Test aus dem Bad hole. Und deswegen war das dann alles sehr, sehr wuselig und ja.
War es ein Schreckensschrei oder ein Freudenschrei?
Im ersten Moment war es wirklich der Schreckensschrei, weil ich gar im ersten Moment wirklich nicht wusste, wie ich meine derzeitige, also da war wirklich die Arbeit so im Fokus. Das war halt bei mir immer so, die ist nicht jetzt, was Freunde betrifft oder so, aber was in meinem Leben, das so die wichtigste Komponente war immer so meine Arbeit. Und da wusste ich eben, da muss ich einen Cut machen und der wird nicht einfach, weil das wird wirklich so von heute auf morgen aufhören mit allem. Und man muss dazu sagen, ich darf ja ab Bekanntgabe einer Schwangerschaft nicht mehr ins Labor. Das heißt, alle meine praktische Arbeit kann ich dann nicht mehr machen. Und ich habe ja keinen Backup, also ich kann ja nicht sagen, jemand anders macht das für mich. Und ohne meine Experimente habe ich keine Daten und so weiter und so fort. Ja, man muss das am Anfang ein bisschen verdauen. Also ich glaube, die erste halbe Stunde war wirklich mal, was ist jetzt und wie geht das alles? Wie machen wir das? Aber schlussendlich, ich glaube, so nach einer halben, dreiviertel Stunde war es dann wirklich Freude und sehr überwältigend. Also wie gesagt, das war halt auch kurz vor Weihnachten. Es war der 12. Dezember, wo ich den Test gemacht habe. Ja, und am 16. Dezember, am Freitag, waren wir dann beim Arzt und haben es uns dann bestätigen lassen.
Okay, das heißt, du hast es dann auch gleich bei der Arbeit bekannt gegeben.
Nein, tatsächlich nicht. Also in der Arbeit habe ich es dann erst Ende Februar, Mitte Februar bekannt gegeben, weil ich ehrlich gesagt das Risiko jetzt für mich bewusst in Kauf genommen habe, weil ich weiß, mit welchen Stoffen ich arbeite und wo ich definitiv weiß, dass es nichts Teratogenes ist oder irgendwas dergleichen. Somit, kann ich damit leben, wenn ich dort arbeite.
Ja, nicht wie Marie Curie. Es gibt so einen Film über Marie Curie, wie sie hochschwanger im Labor vor radioaktiven Substanzen sitzt und sich die ganz fasziniert anschaut.
Ja, so in der Art nicht. Also das weiß ich genau, welche Stoff mit welchen Chemikalien und solche arbeitet, die halt ungefährlich sind. Somit war das für mich in Ordnung und ich wollte es wirklich nicht vor der 12. Woche sagen, und habe sogar dann noch weiter abgewartet, weil ich noch Ergebnisse abwarten wollte. Somit war das für mich klar, dass ich nicht sofort Bescheid gebe.
Ja, okay, ihr wart dann beim Arzt, habt ihr euch zeitgleich auch nach einer Hebamme umgeschaut oder wie ging es weiter von der Versorgung her?
Nein, wir haben es, also ich habe es dann eigentlich so belassen, wie es ist. Also ich war dann nur kurz beim Arzt, weil ich sagte, ja, da kann ich allein hingehen. Das war nur kurz die Bestätigung. Und dann kam ja Weihnachten. Wir wollten es ja natürlich im Freundeskreis nicht sagen, haben es dann zwar der Familie gesagt, weil natürlich jeder schauen wird, wenn ich auf einmal, ich meine, ich habe geraucht und trinke dann keinen Alkohol oder Wein oder so mehr und auch kein Kaffee mehr. Das hätte man einfach, hätte jeden gewundert. Ja, somit haben es wir in der Familie schon mal gesagt. Und ich habe dann alle weiteren großen Schritte. Also ich glaube, dann kam die erste Mutter-Kind-Pass-Untersuchung im Jänner und habe dann im Februar, wo ich es einer Freundin von mir gesagt habe, und die hat mich interessanterweise dann darauf gebracht oder hat mir den Kontakt ihrer Hebamme gegeben. Und genau, und die habe ich dann angerufen. Und so, das waren jetzt so die nächsten Schritte, was die Schwangerschaft betrifft oder betroffen hat. Und habe mich dann eigentlich, ich glaube, sie hat mir die meisten Tipps gegeben, worauf ich noch achten soll und worauf ich mich vorbereiten soll. Und das andere habe ich eigentlich noch dem Internet entnommen, wie, wo melde ich mich fürs Krankenhaus an, wann muss ich das machen, beziehungsweise wirklich der erste Schritt, den ich gemacht habe, war wirklich eine Tagesmutter zu finden. Schon im Dezember, also zwischen Weihnachten und Silvester, glaube ich, war so die erste Kontaktaufnahme zu diversen Tagesmüttern. Ja, und die Hebamme dann erst später.
Okay, ja, weil es natürlich bei dir mit deiner Arbeit und deiner Dissertation wichtig ist, dass da bald die Kinderbetreuung dann einsetzt.
Genau.
Ja, aber ich glaube, so, das habe ich auch noch nicht gehört, dass jemand eine Tagesmutter gesucht hat, bevor eine Hebamme gesucht hat, aber total verständlich.
Mir war es nicht klar, weil meine Vorstellung, also ich habe mir nie Vorstellungen über die Geburt gemacht oder wie diese ganze Schwangerschaft verläuft. Also für mich war immer klar, ich mache das also aus sehr medizinischer Sicht. Ja. Also für mich war immer dieses, ich mache alle Untersuchungen, alle Tests, ich schaue mir an, dass alles passt. Aber ich habe mir nie Gedanken um was brauche ich, damit es mir gut geht. Aha. Jetzt nicht unbedingt in der Schwangerschaft, sondern wirklich auf die Vorbereitung der Geburt. Also das war für mich nicht im Fokus. Und ich habe mir auch keine Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, ich gehe ins Krankenhaus, dort werde ich entbinden. Ich bin dann dort 3 Tage und dann gehe ich wieder nach Hause. Das war so meine Vorstellung. Ja. Und eben meine Freundin hat, weil die hat beide Kinder, glaube ich, ambulant entbunden, hat mich eben dann auf die ambulante Geburt gebracht. Und ich habe mich sehr mit diesem Gedanken angefreundet. Und habe dann wirklich gehofft, dass es möglich ist, eine ambulante Geburt zu haben.
Da kommen wir dann gleich noch drauf. Du hattest gerade noch angesprochen, du hast dann auch noch auf Testergebnisse gewartet. Das heißt, du hast dann auch Pränataldiagnostik gemacht im ersten Trimester?
Genau. Also das war für mich sowieso von Anfang an klar. Ich muss dazu sagen, ich habe Molekularbiologie studiert. Ich vertraue den ganzen Testmethoden und Analysen eigentlich sehr, beziehungsweise ich weiß, da gibt's, also sie sind nicht hundertprozentig sicher, das ist mir auch klar, aber ich wollte halt schon wissen, worauf ich mich einlasse. Erstens, ich bin 38, das heißt, da geht man sowieso schon mit einem gewissen Risiko in die Schwangerschaft und ich habe diesen NIP-Test gemacht, das heißt, den Test auf Trisomin. Wir waren durch die komplette Schwangerschaft bei der Feindiagnostik. Und dort, weil es gibt ja unterschiedliche Bluttests, die man machen kann, entweder wirklich nur die auf Trisomin oder weiter, wo man andere Mikrodeletionen erkennen kann oder zumindest wo man eine Risikowahrscheinlichkeit bekommt. Und ich habe mich dann aufgrund der hohen Falsch-Positiv-Rate ausschließlich für den NIP-Test entschieden. Das heißt, nur auf die Trisomien zu testen. Alle anderen Werte bei diesem Combined-Test, wo man verschiedene Blutwerte noch anschaut und auch diese Nacken, also diese Nackentransparenzmessung, die waren aber unauffällig. Wir hatten eben nur die, wie sagt man, eine Herz, also genau, die Feindiagnostikerin hat dann eine Herzklappeninsuffizienz noch entdeckt beim Fötus und somit steigt das Risiko für Trisomien.
Okay,
Und
wann hat sie das entdeckt? In der wievielten Woche?
In der 12. Woche waren wir dann dort, 12. oder 13. Woche. Und natürlich, ich meine, man geht so in diese Schwangerschaft hinein und das war so der erste Schock, den man dann natürlich hatte. Und dadurch hatten wir eben diesen NIP-Test, nicht, ja genau, den NIP-Test. Und da kam dann zurück, dass die Wahrscheinlichkeit für Down-Syndrom und also Trisomie 21, 13 und 18 quasi null ist. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Somit ja, waren wir da safe. Also das war für uns dann kein Thema mehr in dem Sinn. Genau, weil eben dieser Test auf die drei Trisomien, der ist relativ sicher. Also da hat man nicht so viele Falsch-Positiv-Ergebnisse. Wenn wir, ja, wie gesagt, die andere Option wäre immer noch gewesen, eine Fruchtwasseruntersuchung zu machen. Die geht aber erst in der 16. Woche oder eben die Chorionzottenbiopsie. Die geht schon anscheinend ab der 10. Woche, wo man aber immer dazu sagen muss, dass hier natürlich immer ein Restrisiko einer, ja, einer, wie sagt man, also dass die Frucht eben dann abgeht. Das kann sehr wohl passieren.
Wie ging es dir in dieser Zeit, wo du quasi auf die Ergebnisse gewartet hast und dann auch mit dieser Herzklappeninsuffizienz, weil es ist ja das eine, das quasi aus dem wissenschaftlichen Verstand zu betrachten und sich die Daten anzuschauen und die Wahrscheinlichkeiten und dann ist das andere, wenn man da drin steckt.
Ja, ich glaube, mir ging es ziemlich, ich kann es nicht genau sagen, natürlich. Ich glaube, nach der Untersuchung war ich so perplex. Also ich war einfach fertig. Ich konnte nur mehr heulen. Ich glaube, ich bin in den Lift, in den Aufzug eingestiegen, bin runtergefahren. Johannes war Gott sei Dank dabei. Ich musste mal wirklich weinen. Also es war wirklich heulen. Ich war kurz fertig. Ich wusste einfach nicht, wie ich damit umgehen soll. Andererseits, man ist doch erst in der 12. Woche. Das heißt, man hat das, also ich habe das auch zu dem Zeitpunkt noch nicht so komplett realisiert. Gott sei Dank kamen die Ergebnisse relativ schnell. Also wir hatten jetzt nicht so lange darauf warten müssen. Irgendwie hatte ich aber trotzdem ich habe mir nie eingeredet, da ist jetzt was und es passiert irgendwas und so. Also ich habe das immer sehr positiv gesehen, habe das auch irgendwie dann nach dem ersten Schock verdrängt. Also irgendwie war ich so noch so in dieser alles wird gut Bubble, dass ich dann relativ schnell normal wieder funktionieren konnte. Ja. Mich durfte halt niemand drauf ansprechen. Also zwei, drei, die es gewusst haben, da habe ich immer gesagt, bitte lass mal das Thema. Das wollte ich einfach bis zum Test nicht mehr besprechen.
Ja. Und wurde dann wegen dieser Herzklappeninsuffizienz noch irgendwas gemacht im Weiteren oder war das dann einfach erledigt?
Wurde nur beobachtet. Es war bei Carla eben so, dass es relativ lang noch noch bestanden hat. Ich glaube, bis zur 16. oder 17. Woche herum war das noch so. Ja, aber die Herzklappe war dann irgendwann, die hat dann gut abgedichtet und somit war das dann zum Schluss kein Thema mehr. Dann kam aber schon der nächste Brocken und der war für mich dann viel schlimmer.
Okay, was war das?
Das war dann beim Organscreening. Und diese ganzen Untersuchungen in der Feindiagnostik waren für mich relativ schlimm, weil Carla einfach nicht mitgemacht hat. Sie hat sich immer weggedreht oder immer diese, oder sie hat dann geschlafen und war immer so gedreht, dass man das, was man sehen wollte, nicht gut gesehen hat. Und somit hat das alles immer schon relativ lang gedauert. Und dann bei der letzten, ich glaube, das war beim Organscreening, da war ich schon, ich glaube, über 2 Stunden dort und bin immer wieder rein und raus und ja, und es war mühsam. Und in den letzten 5 Minuten der Untersuchung meinte sie dann, sie sieht da eine Auffälligkeit im Gehirn. Und das war, glaube ich, für mich dann so, was am Gehirn? Und da war es so, dass sie meinte, das Cavum Septum Pellucidi, ja, Pellucidi, glaube ich, oder Cavum Septi Pellucidi, das ist eigentlich eine wassergefüllte oder flüssigkeitsgefüllte, nicht Wasser, aber flüssigkeitsgefüllte Höhle in so einer Mittelstruktur des Gehirns. Und dieses Cavum ist ausschließlich flüssigkeitsgefüllt ab der, ich glaube, 17. Schwangerschaftswoche bis Ende der Schwangerschaftswoche. Danach ist diese Flüssigkeit weg und dann spricht man nur mehr von diesem Septum Pellucidum, also nur von dieser Mittellinie. Und ja, und sie hat dann gemeint, dass eben da diese nicht flüssigkeitsgefüllt ist. Also man sieht dieses Septum, aber da ist keine Flüssigkeit drinnen und das ist sehr, sehr ungewöhnlich, meinte sie. Und sie kann mir jetzt aber auch nicht wirklich sagen, was das macht und ob wir damit irgendwas rechnen können. Sie hat nur eine Studie gelesen oder ein Paper gelesen, wo ich kann mich aber leider nicht mehr erinnern, irgendeine eine Krankheit damit einhergegangen ist. Ich habe das dann auch nochmal gegoogelt. Das dürfte irgendwas sein, wo man so ganz viele Pusteln oder so am Körper hat oder so, sind so wie so kleine Geschwüre und Tumore. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch den Namen davon nicht mehr. Und ja, also das war natürlich ein Riesenschock. Also Gehirn ist für mich halt schon immer so, wie gehe ich jetzt damit um? Also ich glaube, daran hatte ich dann wirklich zu knabbern. Wir wurden dann überstellt für ein fetales MRT. Weil wir natürlich, also sie hat schon gesagt im Zuge dessen, dass alle anderen Strukturen normal ausgebaut sind. Und ich habe mich dann ein bisschen auf PubMed-Recherche begeben und habe natürlich alle medizinischen Fachpapers und Artikel gelesen, die irgendwas mit diesem Septum Pellucidum zu tun hatten. Das Gute war halt, dass dort immer nur entweder das vom Fehlen die Rede war, aber nie von dem, das bei uns festgestellt wurde, dass die Flüssigkeit fehlt. Beim fetalen MRT, das war dann ungefähr 2 Wochen später. Und da muss man sagen, es hat in Wien das AKH anscheinend, die sind wirklich Koryphäen auf dem Gebiet. Und ich hatte, genau wie ich die Diagnose dieser Auffälligkeit bekommen habe, hatte ich eigentlich am nächsten Tag eine Prüfung. Die musste ich aber dann absagen, weil das war für mich mental nicht möglich. Und ich hatte dann die Prüfung dann einen Tag nach dem fetalen MRT und gehe aus dem Fet ich war dann fertig mit dem MRT und dann kam der Arzt schon zu mir und fragt mich eben so, ob wir eben aufgrund des MRTs Lust hätten, an einer Studie vom AKH teilzunehmen und hat mir so einen Flyer gegeben und ich habe ihn dann gefragt und er meinte dann schon so vorab, ja, ich kann mich ganz beruhigen und es schaut alles soweit ganz okay aus. Und ich habe dann gesagt, na, er soll mir bitte so jetzt keine Details geben, weil ich morgen Prüfung und ich kann die nicht versauen, ja. Ich muss die schreiben und wenn es schlechte Nachrichten gibt, dann soll er es mir einfach am Mittwoch oder beziehungsweise der Ärztin vom Pränatalzentrum sagen und sie soll mich dann am Mittwoch bitte anrufen und nicht vorher, weil das schaffe ich jetzt einfach nicht. Und er meinte dann einfach nur so, ja, das mit der Prüfung, das passt schon und ich soll mir da keine Sorgen machen. Also von dem her, da wusste ich dann schon, dass alles halbwegs in Ordnung ist, aber einfach zu wissen, dass wenn etwas nicht in Ordnung gewesen wäre oder wenn es zu Unstimmigkeiten gekommen wäre und sie sagen, wir müssen noch weiter untersuchen, dann hätte das einen Rattenschwanz an Untersuchungen nach sich gezogen. Das heißt, Fruchtwasseruntersuchung, nochmal ein fetales MRT. Bis alle Ergebnisse da gewesen wären, wären wir wahrscheinlich in der 30. Woche gewesen. Was bedeutet das dann? In der 30. Woche kann ich keine Entscheidung mehr treffen. Ich kann es einfach nicht. Also ich kann nicht sagen, in der 30. Ich habe gesagt, egal was da rauskommt, egal was sie jetzt untersuchen, egal was da jetzt rauskommt, was soll ich machen? In der 30. Woche sage ich nicht mehr, nein, das geht nicht. Das war für mich das Schlimmste an allem, dass ich nicht wusste, welche Untersuchung ist die nächste. Bringt es überhaupt noch was, eine Untersuchung zu machen? Will ich es überhaupt wissen, was jetzt noch rauskommt?
Ja.
Eine Fruchtwasseruntersuchung mache ich nicht mehr in der 23., 24. Woche.
Ja, ich weiß gar nicht, wie da die rechtliche Lage ist in Österreich, wenn man so spät in der Schwangerschaft rausfindet, dass das Kind vielleicht schwer krank ist oder vielleicht nicht lebensfähig ist, ob man die Schwangerschaft dann noch abbrechen kann.
Ja.
Kann man.
Ja.
Ja, okay. Ja, aber es ist natürlich eine Entscheidung, die niemand treffen möchte.
Genau. Und deswegen, das war, glaube ich, so der schlimmste Zeitpunkt, weil ich nicht wusste, was ich dann eigentlich tue und was auf mich zukommt. Ich bin wirklich so ein Mensch, ich muss mir alles vorplanen und ich tue mir schon ein bisschen schwer mit, wenn es dann nicht so wird, wie ich es geplant hatte. Ich weiß, das ist mit Schwangerschaft und Kindern eine Utopie. Man kann sich einen Plan machen, was man will. Er wird sowieso durchkreuzt werden. Aber das ist schon nochmal eine andere, ich denke, eine andere Richtung, weil es ist unterschiedlich, ob ich ein gesundes Kind habe oder ein Kind, das vielleicht etwas hat und du weißt nicht, wie schwerwiegend es sein kann. Das heißt, ist es so, dass dein Kind vielleicht gar nichts kann und einfach nur erwachsen wird? Wird es überhaupt die Geburt überleben? Habe ich es dann vielleicht nur 2 Tage da? Also, das sind schon noch andere Themen als nur, ja.
Ja.
Somit haben wir dann, nachdem wir den Befund bekommen haben, also der Befund war tatsächlich nur so ausgestellt, ja, dieses Cavum, also dieses Septum Pellucidum ist nicht flüssigkeitsgefüllt, daher kein Cavum. Alle anderen Strukturen sind entwicklungsgerecht da, somit soll es schon passen.
Okay. Und damit habt ihr dann auch beschlossen, es damit zu belassen.
Genau.
Okay.
Genau.
Du hattest ja auch am Anfang schon angesprochen, dass du außer ins Krankenhaus gehen, Kind kriegen, da bleiben, dir gar nicht viel über auch die Schwangerschaft und die Geburt Gedanken gemacht hast. Wann hast du angefangen, auch was für dich zu tun in der Schwangerschaft oder dich vielleicht ein bisschen intensiver auch auf die Geburt vorzubereiten?
Tatsächlich erst im Mai, muss ich sagen. Ich glaube, das war so im Mai herum. Da habe ich dann beschlossen, ich muss irgendwas tun, was mich ein bisschen zur Ruhe kommen lässt und was mich ein bisschen unter Gleichgesinnte bringt. Und muss tatsächlich sagen, es war wirklich der Beginn mit dem Schwangerschafts-Yoga, obwohl ich nicht regelmäßig war, weil es vom Termin her nicht immer möglich war. Aber das war wirklich für mich so dieses, ich komme mit anderen zusammen, die vielleicht schon ein bisschen weit oder noch nicht so weit sind oder die eben auch schwanger sind und habe dann im Zuge dessen auch begonnen, also ja klar, ich habe dann die Termine bei meiner Hebamme gehabt, also das waren vorher nur, es waren eigentlich im Zuge der Schwangerschaft nur 2. Genau, und wir hatten dann noch einen Geburtsvorbereitungskurs, also da habe ich dann, aber das war dann schon im Mutterschutz, das war dann schon relativ spät. Und eben einen Erste-Hilfe-Kurs, also da war es dann so, dass ich sage, das brauche ich für mich, um mich auf die Geburt und das Kind vorzubereiten. Und genau, und habe dann eigentlich nicht sehr viel machen müssen, damit ich mich darauf vorbereite. Das Einzige war wirklich, ich habe mich dann nur intensiv damit beschäftigt, mit der ambulanten Geburt. Was es wirklich bedeutet, wie kann ich oder wie kann ich mein Zuhause machen, dass ich nach der Entbindung nach Hause gehen kann? Und was muss sein, oder wie muss es überhaupt verlaufen, dass ich eine ambulante Geburt haben kann? Ja? Mir muss es gut gehen, dem Kind muss es gut gehen. Wie schaut es dann wirklich aus? Also ich habe mir da schon, also da habe ich dann wirklich begonnen, mir darüber Gedanken zu machen und habe dann wirklich im Mai, also es war dann eigentlich mehr Stress, als dass ich, also für alles andere, was wir halt noch in der Wohnung zu tun hatten, wir mussten ein bisschen umbauen, weil wir halt schon gesagt haben, einen Raum mussten wir teilen, damit wir so ein Kinderzimmer und dann noch Arbeitszimmer haben. Meine wirkliche Entspannung war dann teilweise wirklich nur, ich bin viel mit dem Hund spazieren gegangen, viel und lange. Mehr jetzt so wirklich. Kam dann erst vielleicht später, dann schon am Ende der Schwangerschaft, wo ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe und dann intensiv nach dem Geburtsvorbereitungskurs.
Ja.
Aber das war halt schon wirklich, ich glaube, da war ich in der 36. Woche im Geburtsvorbereitungskurs.
Ja, wo hast du den gemacht?
Beim Nanaya, grundsätzlich eine wunderbare Möglichkeit, sich darauf vorzubereiten, wie man also was man von einer Geburt wirklich erwartet, auch in der Gruppe, das fand ich total gut, weil halt komplett unterschiedliche Charaktere drinnen waren. Ich glaube, wir hatten zwei dabei, die sich auf eine Hausgeburt vorbereitet hatten oder werden. Die anderen, oder es waren einige auch mit ambulanter Geburt. Genau. Und das fand ich relativ spannend zu hören, wie andere damit umgehen. Muss aber ganz ehrlich sagen, für uns, also ich würde es in der Art und Weise für uns nicht mehr machen. Für mich ist das einfach nicht so. Ich bin viel zu pragmatisch, ich bin viel zu. Für mich war immer so Geburt, ja, da muss man einfach durch. Es wird schrecklich und da muss man einfach durch, würde ich so also das war halt immer so mein Gedanke für die Geburt, ja. Habe ich jetzt so nicht mehr, ja. Geburt ist für mich mittlerweile ein ganz anderer Vorgang, ein ganz anderer Prozess und wahrscheinlich würde ich bei einer zweiten Schwangerschaft mich nicht komplett anders, aber intensiver darauf vorbereiten. Einfach intensiver in der Form, dass ich viel besser mit Schmerzen umgehen kann, viel besser aushalten kann. Das war einfach mein Punkt.
Ja.
Und das habe ich bei der Schwangerschaft oder in dieser Schwangerschaft nicht gemacht.
Ja, das heißt, da hätte dir vielleicht auch ein Geburtsvorbereitungskurs geholfen, der mehr darauf eingeht.
Genau, oder in eine ganz andere Schiene zu gehen. Also ich weiß jetzt, wie eine Geburt ablaufen kann. Ich muss auch sagen, ich bin nach wie vor mit meiner ja durchaus zufrieden. Aber einfach diese Zeit der Wehen, also diese Latenzphase, mit der würde ich anders umgehen wollen.
Ja, man weiß halt vorher nicht, was man nicht weiß.
Genau.
Gut. Wann ging dann die Geburt los? Ich meine mich zu erinnern, dass du an deinem Termin noch bei mir auf der Yogamatte saßt.
Genau, ja, das war nämlich total witzig, weil wir hatten ja mein wirklich der wirklich errechnete Geburtstermin war der 16. August gewesen und der vordatierte vom Gynäkologen, also dieser Endtermin, der dann der offizielle war, war ja der 15. August. Und mir ging es eigentlich noch total gut. Und ich muss dazu sagen, ich hatte ja noch für 16. ein Meeting, also es war kein wirkliches Arbeitsmeeting, aber ich wollte da noch was bereinigen. Und habe das dann eh schon so angegeben, von wegen, es kann sein, dass ich das spontan absagen muss. Und mir ging es noch extrem gut. Und war, wie gesagt, am Abend noch in Yoga. Und danach hat mich Johannes von Yoga noch abgeholt. Und wir waren dann, glaube ich, noch 1,5 Stunden mit dem Hund draußen. Und sind dann nach Hause und hatte ja am Vortag noch diese letzte Untersuchung. Weil normalerweise hat man die am Tag der Geburt. Des Geburtstermins so, aber dadurch, dass der 15. ein Feiertag war, haben sie es vorverlegt. Und da war noch keine Anzeichen für irgendwas. Und da bekommt man ja diese Tipps, wo man also so geburtsfördernde Dinge tun kann. Und ich habe mich für diesen Tee entschieden mit Nelkenzimt und Eisenkraut. Habe dann tatsächlich am 15. und am 14. schon getrunken. Und ja, und dann bin ich ganz normal am 16., nein, Blödsinn, am 15. ins Bett und bin dann um 2 in der Nacht aufgewacht und hatte dann ziemlich Bauchkrämpfe schon und habe schon gewusst, ja, das kann es schon sein und bin dann eigentlich wach geblieben. Ich glaube, ich bin so minutenweise wieder weggegangen. Das war halt unangenehm. Und um 5 habe ich dann Johannes geweckt und habe gemeint, du, ich glaube, es wäre besser, du bleibst heute zu Hause, weil ich glaube, es geht los. Und ja, das war dann auch so. Ich meine, ich war dann nicht sehr darauf vorbereitet. Ich habe zwar also dann ganz natürlich irgendwie mein Tönen gefunden, um diese Wehen zu überstehen irgendwie oder diese Vorwehen, wie auch immer. Es war ja bei weitem nicht so schlimm. Und Johannes meinte dann schon um 7, der wurde dann schon nervös und nein, wir fahren jetzt ins Krankenhaus. Und ich sage, du, ich weiß, es ist für mich auch mühsam. Es ging schon seit 2, aber das ist zu früh. Wir können jetzt nicht ins Krankenhaus fahren. Und nein, wir fahren jetzt. Und ja, tatsächlich sind wir ins Krankenhaus gefahren. Man muss aber dazu sagen, ich war noch in Ruhe duschen. Und also ja, wir waren viel zu früh dort. Sind dann wieder nach Hause gefahren und ja, ich habe mich dann zu Hause einfach auf die Couch gelegt, habe den Hund gestreichelt die ganze Zeit, der ist dann nur so bei mir gelegen. Johannes hat sich noch in sein Arbeitszimmer verkrochen, weil ich konnte einfach keine Nähe ertragen. Und bin dann eigentlich ja auf der Couch gelegen, habe dann dort weiter veratmet und ja, bin dann meistens, also bin dann, wann es, also aufstehen war für mich einfach nicht drin. Ich mochte überhaupt nicht aufstehen. Ich bin dann irgendwann ins Schlafzimmer gewandert, weil es dann einfach viel kühler war. Und ja, um 3 am Nachmittag hat dann Johannes gemeint, wer hat dann immer so mitgestoppt und da waren wir dann, glaube ich, so bei 4, 5 Minuten Abstand. Und dann hat er gemeint, so, mir reicht's, wir fahren jetzt. Und ich wollte einfach nicht aufstehen aus meinem Bett. Und irgendwie sind wir dann tatsächlich zum Auto, haben dann den Hund noch zu Bekannten von uns gebracht und sind dann ins Krankenhaus gefahren. Genau. Und dort war es dann leider so, dass überhaupt keine Anzeichen war, von wegen, dass ich was tue. Also Muttermund war noch überhaupt nicht geöffnet. Ich war total schockiert. Aber ja, ich hatte auch so das Gefühl, dass es war alles nur im Bauch. Also ich hatte im Rücken überhaupt keine Schmerzen. Also es war alles nur vorne. Und ich war einfach schon müde. Also ich war einfach wirklich müde. Ich konnte einfach nicht schlafen. Und ja, ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, wie lange es gedauert hat. Sie haben mich dort dann relativ schnell gefragt, ob ich mal Schmerzmittel haben möchte und habe das dann sogar bejaht. Habe dann einen Tropf bekommen. Wobei ich im Nachhinein sagen muss, also das sind ja Opioide, die man da bekommt und eigentlich sehr bedenklich. Also das ist eben zum Beispiel ein Thema, wo ich nicht weiß, ob ich das nochmal so machen wollen würde. Das hat das Ganze natürlich für mich wahrscheinlich verlangsamt, ich weiß es nicht. Und es hat halt auch nur so lange gehalten, bis der Tropf leer war. Sobald der Tropf leer war, haben die Wehen wieder normal begonnen. Und ja, also ich habe mich zwar im Krankenhaus sehr wohl gefühlt, also das im Kreissaal, das war wirklich, oder im Kreiszimmer, das war sehr schön. Es hat alles wunderbar gepasst, aber alles, was wir im Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben, von wegen Support des Partners und so weiter und so fort, ich konnte das in dem Moment alles nicht ertragen. Also für mich war es so, ich war da so in mir. Es war gut, dass er da war. Es war gut, dass, wie gesagt, so ich musste viel trinken, ich hatte viel Durst. Aber so jetzt mit mentalem Support, also jetzt mit wirklich lautstarkem Support, so auch die Wehen durchzustehen, ich mochte das überhaupt nicht. Ja. Und ich glaube, das war auch für Johannes in Ordnung. Also er war wirklich er ist da gewesen, hat alles gemacht, er hat sich darum gekümmert, dass das Zeug hier war oder also wirklich, also das war für mich mehr als genug. Und ja, und die Geburt hat dann eigentlich, also es hat dann ewig gedauert und wir hatten dann, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau um wie viel Uhr, um 5 oder um 6 herum hatten wir dann das finale Hebammenteam da und die waren super nett. Also ich habe mich so gut aufgehoben gefühlt. Das eine war eine Studentin, und die andere war, glaube ich, eine sehr routinierte Hebamme. Also wir haben nicht mit meiner Hebamme entbunden, also ich hatte bei der Geburt dann wirklich die Hebammen vom Krankenhaus. Und ich hatte halt ge Glück, dass sich die tatsächliche Geburt dann wirklich über die Nacht gezogen hat. Somit hatte ich keinen Wechsel dann bei den Hebammen. Und wir gingen dann, glaube ich, also um 11 herum oder was, 11. Ich kann mich leider an die ganzen Uhrzeiten und so nicht mehr wirklich erinnern. Also ich kann mich auch an sehr viele Details nicht mehr erinnern. Also es war nicht 11 herum, ich glaube um 8 herum sind wir dann, hat sie gemeint, ob ich nochmal ein Schmerzmittel haben möchte. Und ich habe dann gesagt, nein, vielleicht probieren wir doch die Badewanne. Und im Nachhinein betrachtet hätte ich das viel, viel früher tun sollen. Also ich bin dann in die Badewanne gegangen und ich glaube, ich war dann so 50 Minuten drinnen. Und da habe ich dann wirklich gemerkt, jetzt geht's in den Rücken, in den unteren Rücken, die Schmerzen weiter. Und ich wollte dann wirklich, also jedes Aufstehen war für mich eine Qual. Und dann hat sie mich nochmal untersucht und dann hat sie eben gemeint, ja, also der Muttermund sei jetzt 3 Zentimeter offen und wir könnten jetzt eine PDA setzen, wenn ich möchte. Und habe das sofort bejaht. Für mich war auch also immer schon klar, ich werde nicht ohne PDA entbinden. Ich glaube, ich muss auch dazu sagen, noch so ein bisschen von der Geschichte von meiner Mutter und wie es ihr ging. Ich glaube, ich war auch immer so der Meinung, ich habe auch einen geplanten Kaiserschnitt. Also so Kaiserschnitt war für mich immer so die sicherste Variante ohne Schmerzen und so weiter und so fort. Das habe ich in meiner Schwangerschaft und in der Vorbereitung auf die Geburt total revidiert.
Und wo du
Und
gerade sagst, Kaiserschnitt ohne Schmerzen, also beim Kaiserschnitt kommen die Schmerzen nach der Geburt, nicht
genau.
während der Geburt.
Ja,
Das
genau.
muss
Und
man ja dazu sagen.
eben, genau das ist ja das. Aber man hat das so eine verklärte Ansicht. Ja, man geht hinein, wird operiert und danach bekommt man Schmerzmittel, bla bla. Also das war halt so meine Vorstellung. Ist aber auch nicht richtig, weil man schneidet den ganzen Bauch auf. Und also ich meine, da geht man durch sehr viele Schichten. Es ist ein und bleibt eine Operation. Ja, das ist mir sehr wohl bewusst. Und die Natur wird, also wie gesagt, also im Normalfall, ja, es gibt immer Geburtsverletzungen, die lange brauchen, um zu verheilen. Aber ich sage, sehr oft ist es so, dass auch wenn man Geburtsverletzungen hat, wenn man vaginal gebärt, das verheilt doch sehr, sehr schnell. Ja. Ja, und keine Ahnung, bei mir war es eben so, ich möchte die PDA haben, habe sie dann gesetzt bekommen und hatte dann wirklich, ich glaube, das war dann um 11 herum, war die PDA drinnen und dann waren die Wehen vorbei. Also, und dann haben alle gesagt, so, jetzt, ich soll noch schlafen, weil ich war ja doch schon schwach und müde und
Also du hast die Wehen
ja,
nicht mehr gespürt, sie waren am
nein.
CTG schon noch sichtbar.
Genau, am CTG war alles da, aber ich hatte halt keine Schmerzen mehr. Ganz einfach. Also, und dann war das, aber dann kam etwas total Unerhofftes und ich glaube, das war das Schlimmste an der ganzen Geburt. Das war dieses Sodbrennen. Ich hatte in meinem Leben noch nie so schlimmes Sodbrennen wie bei dieser Geburt. Und dann bekam ich diese PDA, die Wehen waren weg, aber dann war das Sodbrennen da und ich konnte wieder nicht schlafen. Aber egal, in Summe habe ich dann einfach ausgehalten. Ich kann mich an die Zeit also während der PDA und wo die Wehen halt weg waren, nicht mehr wirklich viel erinnern. Johannes konnte auch nicht wirklich schlafen. Und genau, und irgendwann ging es dann los. Also ich glaube, ich habe Johannes nur gebeten, dann Musik zu machen. Also das hat er mir zumindest erzählt. Und dann ging es dann irgendwann los. Also ich habe dann wieder so einen Druck gespürt. Und dann ging es halt schon mit den Presswehen los. Genau, und ich war eigentlich in der ungünstigsten Position. Ich lag halt am Rücken mit den Beinen angezogen. Und ich habe immer, also eben gerade durch den Geburtsvorbereitungskurs war mir klar, in der Lage möchte ich nicht gebären, weil das einfach die ungünstigste für den Geburtskanal und das Baby ist. Aber ich konnte einfach nicht aufstehen. Also das war für mich das Schlimmste. Ich konnte einfach nicht, ich wollte einfach nicht aufstehen. Jedes Mal, wenn ich versucht habe, mich aufzurichten, kam eine Wehe und es ging einfach nicht. Und ja, also wir haben es dann seitlich probiert. Das war dann viel besser. Durch die PDA spürt man halt das Kind nicht durchkommen. Also du hast halt diese Schmerzen nicht. Also ich glaube, man spürt dann schon, wenn es dann soweit, also wirklich durch den Geburtskanal oder wenn das Köpfchen dann durchgeht, das spürt man dann natürlich schon. Aber ich weiß nicht warum. Also ich hab gepresst und ich hatte auch wirklich gute Unterstützung von den Hebammen. Johannes ist hinter mir gesessen. Das war alles gut. Aber ich hatte halt kein Gefühl, wo ist das Kind denn jetzt? Ja? Das war halt für mich schwierig einzuschätzen, da ich das ja nicht so gespürt habe. Und irgendwie, ich habe nicht verstanden, wo ich denn bin in meinem Geburtsvorgang. Ja? Also sie haben immer gesagt, bis hier schieben und so. Und ich wusste aber nicht, wo sie meinte, weil ich die Finger oder was auch immer nicht gespürt habe. Und ich weiß gar nicht, wie lang es ging. Also ich glaube, recht lange haben wir dieses Pressen nicht durchgezogen. Ich habe nur im Hinterkopf gehabt, oh Gott, wie lange liege ich da noch? Weil ich dachte eben so nach, keine Ahnung, fünfmal pressen und das Kind ist draußen. Und ja, und es ging und ging nichts weiter. Ich hatte auch irgendwie so keine Kraft mehr zu pressen und ich wollte aber immer, weil natürlich, man spürt diese Presswehe. Und auf einmal waren da zwei Ärztinnen im Zimmer und meine zwei Hebammen. Dachte ich mir, wow, was ist jetzt los? Und die eine Ärztin sagte zu mir dann so, jetzt noch zweimal pressen, wir holen sie und dann ist sie da. Und da war mir nicht ganz klar, wie und was, aber dann hat sie halt die Sauglocke vorbereitet. Und ja, dann war es noch zweimal pressen und dann war sie da.
Okay, aber das heißt, in dem Moment wurde nicht mit dir kommuniziert, dass da jetzt eine Saugglocke angesetzt wird?
Ah, doch, doch, es wurde sehr wohl kommuniziert, aber ich, wie gesagt, was ich wage, es war einfach nicht so leicht, alles wahrzunehmen. Für mich war so, ich war so in meinem, oder meine Güte, was passiert da alles um mich herum, aber nicht, weil mit mir nicht kommuniziert wurde, ganz im Gegenteil. Also ich glaube, mir wurde in jeder Sekunde, jeder Schritt, der jetzt gemacht wird, erklärt. Ich konnte es einfach nicht immer hundertprozentig aufnehmen.
Verstehe.
Es war halt nur so, sie hat zu mir gesagt, wir holen sie jetzt. Ich glaube, sie hat diese Sauglocke dann ausgepackt, aber ich hatte keinen Kopf dafür, jetzt dorthin zu sehen. Also mir war schon bewusst, was da jetzt theoretisch passiert, aber wie und was genau, keine Ahnung. Ja. Da war ich noch viel zu sehr also in mir gefangen. Aber wie gesagt, wie sie die Worte zu mir sagte, von wegen jetzt noch zweimal pressen, wir holen sie jetzt. Und dann ist sie da, dann haben sie es geschafft. Das war für mich so der erleichterndste Moment und ich wusste einfach, jetzt kommt sie. Und das war so ein, also wie gesagt, und das war wirklich, es war nur zweimal pressen und sie war da und das war für mich wirklich ein, Gott sei Dank, dieser Moment, das ist draußen, dieser Moment, in dem man merkt, ist dieses Leerwerden, ja, das war so unbeschreiblich, dass ich einfach nur froh war, dass sie nun endlich da war. Und ich glaube, der erste Moment, wo ich sie gesehen habe, ich muss gleich mal alles Fingerchen und Zehen nachzählen und musste sie eben ansehen, weil ich einfach noch immer so kurz im Hinterkopf hatte, was ist, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist mit ihr. Auch wenn der Befund ja dann quasi unauffällig war, war ich einfach nur froh zu sehen. Sie schaut normal aus. Also nur von dem her, ich kann ja jetzt nicht in sie hineinschauen.
Ja, wurde
Aber
sie dir
daher.
direkt auf die Brust
Ja,
gelegt?
ja.
Okay.
Genau, also das war auch gut. Also wir hatten eine relativ lange Zeit auf mir. Also das ist dort relativ oder war dem ganzen Team relativ wichtig. Also mir wurde die Kleine dann nur, glaube ich, kurz weggenommen. Das war, wie ich genäht wurde. Genau, das war auch nur kurz. Weil ich dann schon so, ich habe dann, glaube ich, zu Beginn schon so gesagt, ich glaube, die sucht schon, weil ich das Gefühl hatte, die ist schon auf der Suche nach der Brust. Und da haben sie nur kurz gesagt, ich soll noch kurz warten, bis ich genäht bin. Und dann, ja, dann haben sie, also ich glaube, ich kann es nicht abschätzen, wie lange sie mir da fürs Abmessen und Wiegen und so weggenommen wurde. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das allzu lange war.
Ja, was für eine Geburtsverletzung hattest du?
Ja, Gott sei Dank nur einen Scheidenriss, mehr nicht. Also das wurde dann nur genäht und somit war das auch für mich also quasi nichts, was
Hat dich
Schmerzen
nicht,
und Co. betrifft.
ja, hat dich nicht länger beschäftigt.
Nein, nein, nicht wirklich.
Als du sie dann angelegt hast, hat das gut geklappt?
Ja, wir hatten gleich zu Beginn Glück. Also ich glaube, eine Seite hatte sie wohl präferiert. Also da war das Trinken überhaupt kein Problem. Die andere wollte sie nicht. Da hatte ich aber dann ein bisschen Unterstützung von der Hebamme. Die war da zwar ein bisschen, was heißt ruppiger, aber ich glaube, das habe ich in dem Moment genau gebraucht. Und das hat, also nicht ruppig, dass sie jetzt für mich, aber sie hat dann so gemeint, ja, da muss man so ein bisschen mithelfen. Und das war dann in dem Moment für mich, also wirklich, das brauchte ich einfach ein bisschen so, nicht so eine, die mir dann kurz sagt, wo es lang geht, ja. Und somit war das dann auch kein Thema mehr. Also wir hatten da ziemlich Glück, dass das so schnell geklappt hat im Krankenhaus noch. Genau.
Und konntet ihr dann noch nach Hause gehen ambulant oder seid ihr eine Weile da geblieben?
Ja, also wir wurden dann auf die Station gebracht, also die Geburt, also Carla kam um 3:40 Uhr zur Welt und wir waren dann, glaube ich, noch bis 6:30 Uhr im Kreißzimmer. Und bin dann noch auf die Station gebracht worden und ich musste dann dort bis 3 warten, weil klar, ich wurde nochmal, also es wurde nach meinem Wohlbefinden gefragt, ja, also ich wurde jetzt nicht untersucht und ich musste noch auf die Kinderärzte, also auf die Untersuchung durch die Kinderärztin warten und die waren, glaube ich, erst um 2 da oder so. Und somit bin ich bis, also Johannes hat mich dann um 3 am Nachmittag oder hat uns um 3 am Nachmittag abgeholt. Ja, es war tatsächlich eine ambulante Geburt und ich habe mich so unfassbar gefreut, dass das möglich war, weil es war zwar im Krankenhaus alles gut, also ich habe mich dort gut aufgehoben gefühlt, aber ich wollte einfach mein Bad, meine Dusche, mein Bett, meine Umgebung. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mir nie gedacht, dass ich mich so oder dass ich so selbst, so viel Selbstvertrauen habe, dass ich sage, ich bringe dieses Kind zur Welt und nehme dieses Kind und gehe nach Hause. Ja, ich dachte halt immer so, im Krankenhaus, da müssen sie mir noch, da muss ich bleiben, weil da müssen sie mir zeigen, wie ich mit dem Kind umgehen muss, wie ich es füttern soll, also wie das Stillen geht, wie das Wickeln geht, also wie das ganze Prozedere um dieses Baby funktioniert. Und wie gesagt, also ich hatte da definitiv das Selbstvertrauen, entweder weil ich doch schon älter bin, also vielleicht hätte ich das mit Anfang 20 oder Mitte 20 nicht gehabt, ich weiß es nicht, oder macht es einfach dieses Muttersein aus dir, ja, dass du einfach schon sagst, das schaffe ich schon, ja.
Ja. Eine Frage habe ich noch zu der Zeit nach der Geburt. Wie lange hat es gedauert, bis die PDA komplett weg war und du auch wieder das Gefühl hast, du kannst sicher stehen?
Das ging eigentlich relativ schnell. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich kann nicht stehen. Ja. Die Beine haben sich nur so ein bisschen kribbelig angefühlt, aber mehr nicht. Also ich bin auch dazwischen. Ich bin nicht viel aufgestanden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, ich bin gar nicht oder bin ich ein, zwei Mal während der PDA herumgelaufen. Ich weiß es nicht mehr. Aber sie versuchen dich ja dann relativ schnell, also relativ schnell aufstehen zu lassen, aber so schnell, dass halt dein Kreislauf mitmacht. Aber ich war, glaube ich, dann relativ schnell so weit. Also ich hatte, das war vielleicht auch ein bisschen mein Fehler, ich wollte sehr schnell sehr viel. Also ich wollte halt wirklich sehr schnell dann, glaube ich, sogar auf Toilette gehen. Und ich glaube, sie wollen dann auch, ich kann mich nicht mehr so genau erinnern, dass du eben auf Toilette gehst. Und ich konnte dann sofort eigentlich stehen. Also da gab es kein, ich bin jetzt sehr wackelig, vielleicht nur aufgrund des Kreislaufs, weil dann natürlich, man liegt die ganze Zeit, der Kreislauf ist, also Blutdruck ist im Keller. Aber so jetzt bezüglich des Aufstehens war kein Thema und herumgehen.
Okay, das heißt, du hattest eine gut sitzende PDA, die genau das gemacht hat, was sie
Ja,
soll. Super.
ja.
Wie war es dann, nach Hause zu kommen? Wie war das Wochenbett?
Ja, wie gesagt, ich habe wieder mal sehr schnell übertrieben. Das Wochenbett, es war alles gut. Also um das vorwegzunehmen, ich bin wirklich gesegnet. Also ich wirklich, ich kann gar nicht dafür genug danken, wie gut es mir ging, wie gut es der Kleinen ging. Ich hatte wirklich gar nichts. Ich hatte keine großartigen Nachwehen. Wir sind nach Hause gekommen, und wie gesagt, mir war es natürlich auch wichtig. Ich meine, wir haben einen Hund zu Hause, nicht ganz klein, also ein Labrador, und der ist halt auch noch sehr jung. Und Johannes hat mich vom Krankenhaus abgeholt und wir sind alle gemeinsam nach Hause. Am ersten Tag hat Carla noch relativ viel geschlafen. Also wir haben es mit diesen alle 2 Stunden anlegen oder so. Ich habe sie einfach mal schlafen lassen. Also es waren dann auch mal so 4 Stunden. Alle haben gemeint, für den ersten Tag ist es auch vollkommen in Ordnung. Nur ich soll dann eben schauen, dass das passt. Und meine Hebamme ist ja dann am Tag darauf schon bei uns gewesen, am Tag darauf, weil wir natürlich bei der ambulanten Geburt brauchst du halt die Nachversorgung durch die Hebamme. Und es war ja so heiß, also das waren, glaube ich, die 2, 3 Wochen im August, wo es so heiß war. Und bei uns in der Wohnung, da hat es, glaube ich, keine Ahnung, weit über 35. Es war irre.
Da liest man immer, dass man die Kinder nicht über 18 Grad schlafen lassen sollte, ne?
Ja,
Also, wie
ja.
soll das gehen, wenn es doppelt so heiß ist?
Genau. Aber dafür mussten wir sie halt nicht großartig viel anziehen. Ja, das war halt der Vorteil, weil man sie halt nicht in 1000 Body und was weiß ich was einhüllen muss. Somit war das Ganze ein bisschen entspannter.
Windel an und fertig.
Genau, so auf die Art. Ich habe relativ schnell, also ich bin dann wirklich, ich konnte halt keine Ruhe geben. Also ich bin relativ schnell sehr viel herumgelaufen, habe dann dort mal abgestaubt und das. Also ich würde das so nicht mehr machen. Ich habe natürlich von allen im Bekanntenkreis wirklich so diese Tipps bekommen, von wegen die ersten 2 Wochen am besten, wenn überhaupt nur, überhaupt keinen BH tragen, gar nichts, also wirklich nur oben ohne zu Hause rumlaufen, vor allem wenn es so heiß ist und einfach nur im Bett bleiben. Ja, also ich konnte sehr vieles nicht lassen, aber natürlich, also das war halt so diese ersten Wochen oder die erste Zeit hat wirklich nur sehr viel mit Stillen und da habe ich das Vertrauen ein bisschen in mich verloren. Stillen hat super begonnen, also die Kleine hat wirklich, ich glaube, wir haben dann so im Stundentakt, also es war uns immer so, dass sie, ja, ich glaube, nicht mal alle 2 Stunden ausgehalten hat, aber bei uns war halt so dieses Dauerstillen und ich habe gedacht, das gibt's doch nicht, das kann nicht so sein, ich kann ja nicht nur am Stillen sein. Aber ja, so ist es. Es ist einfach so. Ich sage jetzt mal, gerade die ersten 2 Wochen, das ist nichts anderes als Stillen. Und das muss man einfach mal so hinnehmen. Und ich wollte es aber nicht so hinnehmen, obwohl es mir jeder gesagt hat. Bei Carla war es so, die hat von Anfang an so 5 Stunden am Stück geschlafen abends. Was natürlich unfassbar ist, weil für mich 5 Stunden am Stück, das ist für mich Durchschlafen. Und es waren, glaube ich, sogar teilweise auch 6, 7 Stunden. Und ich hatte dann immer ziemlich lange Fenster, wo ich nicht gestillt habe. Und wir haben dann, also ich hatte halt die Betreuung durch die Hebamme. Am Anfang war das Gewicht dann auch wieder relativ gut. Und dann, glaube ich, nach 2 Wochen oder so haben wir dann gemerkt, ihr Gewicht geht dann wieder nach unten. Und wir waren dann sogar weit unter Geburtsgewicht wieder. Und ja, und da war dann irgendwie die Tatsache so, dass ich nicht mehr gewusst habe, was ich tun soll. Karl hat dann total viel geschrien und ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Also ich war dann ziemlich hilflos und ratlos, ob das Stillen ausreicht. Und ich war mir so sicher, dass da genug Milch ist. Ja, und dann ging das Prozedere mit Milchpumpe und abgepumpte Milch zufüttern, bisschen Pränahrung zufüttern und stillen. Also das war dann dieser Zyklus von stillen, zufüttern, abpumpen, stillen, zufüttern, abpumpen. Und
Ich hab neulich gelernt, im Englischen nennt man das Triple Feeding,
okay.
was ich einen guten Begriff finde, weil man wirklich die dreifache Arbeit hat.
Ja, also somit war dieser ganze Stillprozess halt über Wochen hinweg, so hat halt schon über 1 Stunde gedauert und dann war man fertig. Man muss ja auch die ganzen Teile dann säubern und so. Also man ist dann schon 1,5 Stunden beschäftigt, dann sie mit Wickeln dazwischen. Man kann dazwischen nichts machen. Also da war halt so maximal so 1/2 Stunde Fenster und dann ging ja schon das nächste wieder los. War für mich eben etwas schwierig zu akzeptieren, weil man ja irgendwann so jetzt nicht ein normales Leben wieder führen möchte, aber man möchte halt mal spazieren gehen mit der Kleinen und nicht zu lange dann Pausen haben zwischen der nächsten, sagen wir mal, Fütterung wieder. Ich glaube, Dara, das war das, womit ich eigentlich am meisten zu kämpfen hatte. Aber es hat sich alles so gut eingependelt, ja. Also sie hat dann wieder gut zugenommen. Und ich habe es dann einfach auch so hingenommen. Ich habe dann, glaube ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie lange ich gepumpt habe. Also ich habe wirklich zu Beginn bis zu 6 Mal am Tag gepumpt, aber das ist anstrengend. Also ich fand dieses Pumpen anstrengender als das Stillen, ja. Das Problem war immer nur, Carla hat zwar, sie hat getrunken, aber dieses Andocken war jedes Mal ein Kampf. Deswegen kann ich auch nicht in der Öffentlichkeit stillen. Also für mich ist das hat alles so lange gedauert. Sie hat sich teilweise dann so gewehrt, dass ich weiß auch nicht, woran das dann lag, dass eben dieser Punkt kam, dass sie einfach nicht mehr andocken oder nicht mehr gut andocken wollte. Ja, mittlerweile muss ich sagen, ich still nach wie vor. Also immer jetzt so eine, ich habe so Zwiemilch nennt man das, glaube ich. Ich still sie 10 Minuten auf jeder Seite und dann bekommt sie ein Fläschchen. Sie nimmt nicht jedes Fläschchen, also sie nimmt vielleicht von 5 am Tag 3. Sie trinkt, ich glaube, sie trinkt so 400 Milliliter am Tag an oder nicht ganz, 400 Milliliter, glaube ich, an Pränahrung und den Rest bekommt sie noch ein Stillen von sich zu sich. Also im Endeffekt, wir ergänzen nur mit dem Fläschchen, ja. Und das hat jetzt für uns ganz gut funktioniert. Es ist nur so, ich lasse auch nach wie vor Stillmahlzeiten aus, wenn ich unterwegs bin, dann bekommt sie nur die Flasche, weil ich mich einfach nicht so wohlfühle in der Öffentlichkeit. Aber das ist nur also das ist einfach nur mein persönlicher Spleen, den ich habe, ja.
Ja, verstehe ich aber auch. Also ich hatte zum Glück nie Probleme mit dem Stillen, aber ich kann mir vorstellen, wenn es dann immer so ein Kampf ist und man sitzt irgendwo, wo Leute rumlaufen und vielleicht auch noch blöd gucken oder wie auch immer, dass das dann einfach noch mehr Stress bewirkt und dann vielleicht noch schwieriger wird.
Für mich schon. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich ein Erlebnis. Ich habe meine Mutter zum Bahnhof gebracht und dann geht mir eine Frau entgegen und die hatte ihr Kind so in Wiegeposition und die ist, also im Gehen, also die ging, ja, ihr Kind in Wiegeposition und dann schaue ich zufällig, ich weiß auch gar nicht, warum ich da überhaupt hingeschaut habe und sehe, die still ihr Kind im Gehen. Und ich war so begeistert und beeindruckt, dass ich sagte, wow, also das möchte ich auch können. Und man hat auch nichts gesehen, ja. Also das war so subtil und ich habe mir echt nur gedacht, oh Gott, das hätte ich auch gern, ja. Aber ja, es geht auch so, ja. Also ich habe kein Problem mit in der Öffentlichkeit stillen, aber nicht so, wie es bei uns ist.
Ja, ich habe das auch viel gemacht im Laufen. Mein Mann hat es dann immer Booby to go genannt.
Ja, das klingt gut, ja.
Ja, nee, aber verstehe ich total, wenn es einfach nicht so einfach geht, dass man dann sich nicht dem Stress auch noch aussetzen möchte, wenn man unterwegs ist.
Ja, genau, aber ich muss sagen, also ich habe mir dann auch irgendwann selber diesen Stress genommen, dieses von irgendwem zu hören, ja, musst du jetzt stillen, gib doch ein Fläschchen. Ja, ich stille und gebe dann das Fläschchen. Das passt für mich, ja. Ich mache das so, wie ich das möchte. Ich glaube auch, meine Hebamme, die war in der Zeit super. Die hat mir nie quasi Vorwürfe gemacht von wegen, nur stillen ist gut oder Fläschchen geben ist nicht gut. Oder wir hatten dann auch das Problem, Carla hat so ein unfassbares Saugbedürfnis. Also sie saugt wirklich so viel und gerne. Die könnte ich stundenlang an mir hängen lassen, ja. Also ich weiß nicht, wann sie satt ist, weil sie immer nur nuckelt und immer nur nuckeln möchte. Und sie war dann auch so, ja, dann gib halt mal den Schnuller, ja. Also wir waren dann auch wirklich so offen für alles und es hat sich alles wunderbar entwickelt, ja. Also sie hat keine Saugverwirrung bekommen, sie nimmt nach wie vor die Brust. Genau, und für mich ist halt nur, also ich habe von Anfang an gewusst, dass ich nur so lange stille, bis ich wieder in die Arbeit gehe. Zuerst hatten wir gedacht, ich gehe im Dezember schon oder spätestens im Jänner, aber jetzt haben wir uns mit Februar entschieden und das ist auch gut so. Und
Okay.
somit habe ich jetzt absolut keinen Stress und alles ist gut.
Wunderbar. Dann hoffe ich, dass das Abstillen für euch gut funktioniert und auch der Wiedereinstieg in den Beruf. Und ja, danke dir, dass du uns so detailliert auf deine Schwangerschafts- und Geburtsreise mitgenommen hast.
Ja, vielen Dank.
Sehr gerne. Dann dir und deiner Familie weiterhin alles Liebe.
Ja, danke ebenfalls. Tschüss.
Das war die heutige Geburtsgeschichte von Sandra. Wie immer, wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir hilfst, ihn ein bisschen bekannter zu machen, indem du ihn mit Freunden und Verwandten teilst, eine Sternebewertung in deiner App hinterlässt, bei Apple Podcasts gerne auch 2, 3 Sätze dazu schreiben, warum du den Podcast gerne hörst. Und wenn du mich finanziell unterstützen möchtest und kannst, dann freue ich mich, wenn du das tust, auf buymeacoffee.com/geburt. Vielen Dank und bis nächste Woche.